Deutschlandfunk. Der Tag.
Natürlich darf man jetzt nicht sagen, das reicht, sondern es geht dann schon darum, diese Lücke jetzt zu schließen, damit es eben nicht auf künftige Generationen verschoben wird.
Die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf vom Klimaexpertenrat. 200 Millionen Tonnen Treibhausgas. Das ist die Menge, die in Deutschland zu viel ausgestoßen wird, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe am 22. August. Ja, es gibt Verbesserungen, auch das sagt dieser Bericht. Trotzdem, insgesamt reicht es einfach noch nicht. Als Schulnote wäre das wahrscheinlich ein ungenügend. Und hey, ganz ehrlich, mit einer 5 will eigentlich niemand nach Hause kommen. Ne? Wir gucken uns gleich die Details an. Außerdem starten wir direkt mit den BRICS-Staaten gleich hier im Podcast. Das ist ein Staatenbund, der ein Gegengewicht zum sogenannten Westen bilden will. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Ganz unterschiedliche Länder, die aber eben eins vereint. Sie wollen eine andere Weltordnung, mehr Mitentscheidung. Das ist die Perspektive, über die wir hier gleich ausführlicher sprechen. Sonja Meschkat, mein Name. Und dann geht's los. Die BRICS-Staaten wollen zu einem größeren wichtigen Player werden auf der Welt und sind bereits für viele Länder des globalen Südens attraktiv, eben als Gegengewicht zum Westen. Sebastian Sperling von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Südafrika hat es heute so eingeordnet.
Also im besten Fall hilft uns jetzt auch so ein Zusammentreffen zu realisieren, dass wir diese neue Welt nicht mehr werden alleine gestalten können. Und dass wir zur Kenntnis nehmen, dass zum einen im globalen Süden insgesamt das Ende der Geduld erreicht ist mit den bestehenden Ungleichheiten. Und sich eben in den BRICS sehr selbstbewusste Länder treffen mit globalem Gestaltungsanspruch.
Heute und morgen treffen sich die BRICS zu einem Gipfel im südafrikanischen Johannesburg. Und genau da ist auch Jana Gent, unsere Korrespondentin, die beobachtet das alles für uns. Jana, das sind ja 5 sehr unterschiedliche Mitglieder. Also die Länder sind unterschiedlich groß. Sie haben eine unterschiedliche wirtschaftliche Kraft, einen unterschiedlichen Blick auf außenpolitische Ziele. Sie werden unterschiedlich regiert. Was verbindet die Länder?
Ja, also du hast völlig recht. Ja, es ist tatsächlich so, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist, die sich in vielen Dingen uneins ist. Und trotzdem verbindet sie die gemeinsame Vergangenheit in dem Sinne, historisch gesehen, dass sie nie den Ton angegeben haben auf der Welt. Also welche Regeln erstellt werden, wie sie gemacht wurden. Also sie fühlen sich allesamt benachteiligt und hinten angestellt und glauben prinzipiell alle gemeinschaftlich daran, dass es eine andere Weltordnung geben sollte, und zwar eine multipolare Weltordnung, die einfach ein Gleichgewicht der Welt darstellt und die westliche Vorherrschaft und allen voran speziell die USA eben in Frage stellt.
Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen. Also ist es wirklich ein Bündnis gegen den Westen, gegen die westliche Dominanz, vor allem gegen die USA?
Also so hundertprozentig sagen sie das selber nicht. Also sie bezeichnen sich nicht eindeutig selbst als solches. Aber jeder politische Analyst, der sich das Ganze anschaut, sagt ja. Also de facto ist es das. Wobei auch da muss man ja sagen, sind nicht alle gleich. Indien zum Beispiel ist ein BRICS-Mitglied. Aber das hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren sich sehr Westen- und US-freundlich gezeigt und sich eigentlich immer mehr angenähert. Das ist aber auch das Einzige, das diesen Weg geht. Und Südafrika, das kleinste Mitglied, das hat Beziehungen im Grunde zu allen Ländern und es betont auch immer wieder, dass es sich die Partnerschaften und Beziehungen mit allen Ländern dieser Welt einfach auch frei halten und gut gestalten möchte. Präsident Cyril Ramaphosa hat am Sonntag noch einmal in einer Rede an die Nation gesagt, was sehr unüblich ist vor einem BRICS-Gipfel. Da hat er betont, Südafrika wolle sich nicht in den Wettbewerb von Weltmächten hineinziehen lassen und da nicht mitmischen. Also ich glaube, er ist sich schon dessen bewusst, dass die anderen BRICS-Mitglieder einfach größer sind als Südafrika. Aber er hat damit eben betont, er möchte sich neutral verhalten und versucht das, glaube ich, wirklich mit allem Nachdruck. Das wird aber nicht so einfach werden jetzt bei dem BRICS-Gipfel, glaube ich, wenn er dann mit den anderen Staats- und Regierungschefs spricht.
Der globale Süden, auch das hast du ja gerade schon erklärt, es geht darum, mehr Einfluss zu nehmen. Es geht um die geopolitische Neuordnung, Weltpolitik selbst gestalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Was steht denn dann bei diesem Treffen im Fokus?
Naja, also es ist ja wirklich mal so, dass Ihre Argumente jetzt schon aus meiner Sicht gar nicht mal so leicht wiegen. Ne? Also die sind schon ordentlich, weil die BRICS-Länder, die repräsentieren ja fast ein Viertel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 42% aller Menschen leben in diesen 5 Ländern. Wenn es möglicherweise größer werden sollte, dann könnte das auch ganz schnell die Hälfte der Weltbevölkerung werden. Und dieses Größerwerden, das ist tatsächlich eines der Hauptthemen auf dem BRICS-Gipfel jetzt hier in Johannesburg. Es geht um Regeln, um Möglichkeiten zur Erweiterung. 23 Länder haben ja schon offiziell angekündigt, dass sie gern sich BRICS anschließen möchten. Und es scheint Interesse auch noch von sehr viel mehr zu geben. Der Polizeiminister von Südafrika, der hat ja gestern noch gesagt, 51 Staats- und Regierungschefs seien gerade in Johannesburg und in dieser Woche. Also das sind schon wirklich eine ganze Menge. Und BRICS scheint für die wirklich ziemlich attraktiv zu sein.
Dann lass uns doch bei diesem Punkt mal bleiben. Also diese Idee, die BRICS zu erweitern. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Staaten, die da Interesse dran hätten. Ägypten zum Beispiel, Bolivien, Iran, Saudi-Arabien, Argentinien. Das sind alles so potenzielle Interessenten. Wird das denn eigentlich dann von allen 5 Staaten gleich mitgetragen oder unterstützt? Oder gibt es Länder, die da gar nicht so stark dran interessiert sind, weil sich dann eben auch vielleicht Machtverhältnisse verschieben?
Ja, also auch da sind sich die BRICS-Länder nicht so ganz einig. Die Ursprungsidee, die kommt ja von China. Und Russland ist da gleich mit eingestimmt. Also die beiden sind auch das, die das am meisten vorantreiben. Weil es, glaube ich, in ihrem Interesse ist, wenn sie mehr Verbündete haben, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten, dann zeigen sie der Welt eben auch, wie wichtig sie ist und sie könnten einen Einfluss gewinnen. Und Südafrika unterstützt das auch. Also sie haben, alle Regierungsmitglieder haben auch immer wieder betont, das sagen sie auch heute wieder, dass sie für eine Erweiterung sind. Je größer die Gemeinschaft, desto mehr Handelsbeziehungen. Und Südafrika hätte das Interesse, dass sich die eigene Wirtschaft verbessern würde und vielleicht mehr Arbeitsplätze entstehen in einem Land, das auch viele, viele Probleme hat. Aber aus Brasilien zum Beispiel hört man andere Töne. Die sind davon jetzt nicht so begeistert. Und die Argumentation geht in aller Regel in die Richtung, dass die 5 sich untereinander schon einigen müssen. Und wenn das jetzt noch mehr werden, dass es dann einfach noch viel komplizierter würde. Zumal bestimmte Länder, du hattest ja auch schon gesagt, Saudi-Arabien, aber eben auch der Iran, die ja auch den einen oder anderen Konflikt untereinander austragen, also sich auch nicht immer ganz grün sind. China und Indien übrigens ja auch nicht.
Ja, das finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Die Rolle Chinas innerhalb der BRICS, die wird ja auch kritisch gesehen. Also wer hat denn da eigentlich jetzt in diesem Gefüge von den 5 Ländern dann eigentlich die größten Bauchschmerzen, dass China zum Beispiel innerhalb dieses Verbundes eine zu mächtige Rolle bekommen könnte? Ist es Indien oder nur Indien? Oder wie sind die Machtverhältnisse denn aktuell eigentlich verteilt?
Naja, also eigentlich sagen die ja immer, und das finde ich auch immer ganz spannend, dass es sich um eine BRICS-Familie handelt. Also sie verwenden wirklich alle und egal mit wem man spricht, auch das Wort Familie, um klarzumachen, wir sind alle gleichwertig, wir sind ja auch sowieso nur 5 und wir einigen uns schon untereinander. Aber rein von den Zahlen her, also rein vom Wirtschaftsvolumen oder von den Bevölkerungsanteilen, die es gibt, hat natürlich China ganz weit die Nase vorn und Indien ist dann an zweiter Stelle. Also diese beiden Länder sind im Grunde die Vorreiter und die haben dann das meiste Gewicht, auch wenn alle immer behaupten, sie würden miteinander fair reden und würden auch ihre Chancen wahren. Ich glaube, das ist etwas, was Brasilien auch ein wenig mit Bauchschmerzen betrachtet. Zumindest ist es das, was ich so interpretieren würde, wenn ich die Äußerungen höre.
Trotzdem auch noch einen anderen großen Player in diesem Verbund oder in dieser Familie, wie sie sich selbst nennen, ist ja eben Russland. Kann man eigentlich sagen, wie Russland die BRICS für sich nutzen könnte oder will? Also das spielt ja jetzt vorm Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine bestimmt auch nochmal eine besondere Rolle.
Das ist ganz sicher auch so. Also Russland ist ja auch sehr für die Erweiterung von BRICS und hat das Ganze auch immer wieder betont und vorangetrieben, weil Russland, glaube ich, auch klar repräsentieren und signalisieren will, es ist nicht allein. Auch wenn der Westen das Land sanktioniert. Es hat Verbündete und es werden immer mehr. Also diese Allianzen, das ist, glaube ich, sehr im Interesse von Russland, dass sie das immer zeigen, dass sie ein Teil von einer Gemeinschaft sind und sie wünschen sich, dass diese Gemeinschaft größer wird. Also die Diskussionen, die monatelang geführt wurden, ob jetzt der russische Präsident Wladimir Putin selber nach Südafrika kommt zu diesem BRICS-Gipfel oder nicht, das hat so viel Raum in der medialen Berichterstattung eingenommen. Als dann irgendwann klar war, er kommt nicht. Da ging eine richtige Erleichterung hier zumindest durch das Land. Und die Menschen haben gesagt, super, ja, also jetzt ist nicht mehr der Mensch Putin das Thema, sondern jetzt kann der BRICS-Gipfel sich mal auf Inhalte konzentrieren. Und trotzdem ist das Ganze ja nicht wegzudenken und wegzuwischen. Er hat zwar seinen Außenminister Sergej Lavrov nach Südafrika geschickt, der ist heute schon angekommen, aber er wird eben auch teilnehmen, wenn auch nur virtuell. Also er wird Reden halten, er wird Statements abgeben, er wird mitdiskutieren und das dann quasi per Videoschalte. Ja, aber sein Außenminister ist dann physisch hier.
Das nun nochmal zur Ergänzung. Ich ordne das nochmal kurz ein. Also Präsident Putin ist deshalb nur virtuell dabei, weil es gibt einen Haftbefehl gegen ihn durch den Internationalen Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Südafrika erkennt dieses Gericht an, damit auch eben diesen Haftbefehl und müsste Putin theoretisch festsetzen und ausliefern, wenn er käme. Deswegen dieser Umweg. Glaubst du denn, dass dieser Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine überhaupt ein Thema sein wird bei dem Gipfel oder wird es komplett ausgespart?
Also ganz generell muss man ja sagen, dass der Krieg sowieso recht wenig stattfindet in Südafrika. Also es gibt schon hin und wieder mal Nachrichten darüber, aber die Menschen reden darüber ganz, ganz wenig. Es gab heute Demonstrationen in Johannesburg in der Nähe des Veranstaltungsortes. Da hat die ukrainische Vereinigung und Menschenrechtler, die haben heute demonstriert gegen den russischen Außenminister, der hier zu Besuch ist und dafür, dass Südafrika sich mehr engagieren müsste, um den Krieg zu beenden. Also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht das große Thema. Wenn ich mit Menschen rede, dann sagen die auch immer wieder, ach ja, der Krieg ist halt so weit weg und man spürt ihn hier tatsächlich auch nur ein wenig. Gestiegene Energiepreise gibt es hier auch, aber das ist für sie nicht das Wichtige. Sie sagen, auch in Afrika toben Kriege und die Welt interessiere sich für die herzlich wenig. Warum sollten sie sich dann für die Ukraine interessieren? Also solche Äußerungen höre ich gar nicht mal selten.
Also eher ein europäisches Problem, das ist dann wahrscheinlich da die Perspektive, ne? So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Jana, einen Punkt möchte ich gerne noch ansprechen, weil ich den ganz interessant finde. Es soll ja bei diesem Gipfel, bei diesem Treffen auch darum gehen, eine eigene Währung aufzubauen. Warum wäre das wichtig aus Sicht der BRICS-Staaten? Also der Feind, so nenne ich es jetzt einfach mal, wäre dann der US-amerikanische Dollar.
Ja, also der Dollar ist tatsächlich den Ländern ein Dorn im Auge, wenn man das so sagen darf. Der Dollar hat halt weltweit so als Leitwährung eine unglaubliche Macht, weil alle Geschäfte in Dollar abgewickelt werden. Und das gibt auch der USA eine große Macht, weil die, wenn irgendwelche illegalen Dinge passieren, auch in jedem Land der Welt ermitteln dürfen, die Ermittlungsbehörden der USA. Also das hat viele Dimensionen. Was den BRICS-Ländern wichtig ist und warum die überhaupt auf die Idee kamen, ist ja, dass sie untereinander mehr Handel treiben wollen. Und sie wollen, dass das einfacher geht und ohne irgendein Währungskuddelmuddel, sondern sie wollen deshalb ihre eigene Währung haben. Und natürlich gibt es da aber auch viele Theorien, die sagen, sie müssten ihre eigenen Landeswährungen stärker nehmen und einbeziehen. Es gibt die Idee, dass man eine Kryptowährung einführt, eine neue digitale Währung, die nur für die BRICS-Staaten gilt oder aber auch Gold. Also es sind noch viele verschiedene Möglichkeiten und Finanzmenschen sind sich auch klar darüber, dass das nicht über Nacht passieren würde. Das würde Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, sowas zu etablieren. Aber ja, die BRICS-Länder reden darüber und sie werden auch auf diesem Gipfel darüber reden, wie man durch eine neue Währung, in welcher Form auch immer die dann kommen sollte, den Handel untereinander besser und einfacher machen könnte.
Wie wichtig ist denn dann eigentlich dieser Gipfel in diesem Jahr? Es hat ja schon ein paar andere gegeben, ich glaube 2009 den ersten. Liegt dieser jetzt besonders im Fokus? Wie schätzt du das ein?
Absolut, ja. Und das ist schon in gewisser Weise erstaunlich, weil BRICS sich jedes Jahr trifft. Und die gibt es seit 2009, also da wurden sie gegründet. Seit 2011 ist auch Südafrika dabei, also seitdem ist es erst das offizielle BRICS. Also die sind noch relativ jung, diese Vereinigung der aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Und sie waren, glaube ich, auch noch nie so richtig im Fokus. Sie wurden eher immer so belächelt. Aber das ist, denke ich, auch ein Grund und eine Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, dass die Welt und die westliche Welt einfach auch sehr interessiert daran ist, zu sehen, wie sich andere Staaten verhalten und sie deshalb einfach auch mehr beobachten. Und deshalb ist BRICS jetzt, glaube ich, wirklich im Fokus, weil das Länder sind und viele Länder, die sich neutral verhalten, was den russischen Angriffskrieg angeht oder sogar der Stimme enthalten haben bei der Abstimmung im Weltsicherheitsrat. Das ist, glaube ich, eine hoch hochkomplexe Struktur, die aus Sicht der westlichen Welt jetzt interessant ist zu beobachten. Denn es gibt ja manche politische Beobachter, die schon sagen, da entwickelt sich vielleicht nicht ein neuer Block, aber es könnte wirklich der Anstoß sein und der Anfang dafür, dass man eine Weltordnung noch mal komplett überdenkt und es vielleicht mal eine neue geben könnte.
Jana, dann danke ich dir sehr fürs Erklären und für deine Zeit. Bis bald im Podcast. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
So ist es heute offiziell und wissenschaftlich formuliert worden.
Damit kommen wir insgesamt zu der Feststellung, dass aus der festgestellten Zielerreichungslücke das Klimaschutzprogramm nicht den Anforderungen an ein Klimaschutzprogramm entspricht, nämlich die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu führen.
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen in einfachen Worten. Es reicht nicht. Also selbst mit den Klimaschutzprogrammen, die es eben von Regierungsseite aus bereits gibt, wird Deutschland das Klimaziel nicht packen bis 2030. Der Klimaexpertenrat hat heute seine Ergebnisse vorgestellt und auch seine Kritikpunkte erklärt. Und da tauchen wir doch gerne mal ein bisschen tiefer ein, zusammen mit Ann-Kathrin Büsker, zuständig für Umweltpolitik bei uns im Hauptstadtstudio. Es ist einerseits überraschend und auch nicht überraschend, oder wie kann man es zusammenfassen?
Nee, es ist natürlich total nicht überraschend und es ist ja total Kacke für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man immer direkt zum Einstieg sagt, das ist überhaupt nicht überraschend. So, ja, danke, tschüss, ich gehe jetzt, muss ich nicht weiterhören. Das ist so vom Dranbleibgrad halt eher so, naja. Und also um jetzt die Scherze kurz zur Seite zu schieben, also natürlich, der Expertenrat für Klimafragen gibt kein gutes Urteil über das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, sagt, das reicht hinten und vorne nicht aus. Also die Lücke sozusagen zum Erfüllen der Klimaziele 2030, die wird dadurch nicht ausreichend geschlossen. Das hat aber auch Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck schon gesagt, als er das im Juni vorgestellt hat. Der hat so gesagt, über den Daumen gepeilt, 80 reicht zu 80%. Mehr ist aber nicht möglich politisch, so seine Argumentation. Und im Grunde wird das jetzt durch den Expertenrat nochmal unterstützt. Genau, reicht nicht, ist schon deutlich besser geworden im Vergleich zu vorher, aber es reicht halt nicht aus. Und was ich dann eben auch schon noch ganz interessant finde, die beklagen halt, dass es wirklich kein schlüssiges Gesamtkonzept gibt, sondern im Grunde eine Zusammenstellung von Maßnahmen, aber es ist nicht so richtig erkennbar, welche Idee dahinter ist. Jetzt könnte man sagen, Moment, die Idee ist CO2 einsparen. Ja, genau. Aber so politisch gedacht, wie will man das eigentlich schaffen? Wie will man die Menschen mitnehmen? Stichwort auch soziale Entlastung etc. Das Klimageld ist immer noch nicht eingeführt. So, und da hat man eben als Bundesregierung keine gemeinsame Idee, wie das funktionieren soll, sagen die Expertinnen und Experten.
Also das ist ein Kritikpunkt. Ich habe heute noch ein bisschen die Pressekonferenz dazu verfolgt und da habe ich die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums gesehen, Brigitte Knopf, und die hat davon gesprochen und ich fand das eigentlich als Bild ganz gut, oder mir hat sich das dann schnell vermittelt. Also sie hat eben gesagt, ne, was es schwierig gemacht hat, und sie hat das verglichen mit sehr, sehr vielen Puzzleteilen und auf einmal stellt man irgendwie fest, das ist eben nicht nur ein Puzzle, sondern das sind eigentlich drei unterschiedliche Puzzle in einem. Und worauf sie sich da bezogen hat, das war eben so die Datenbasis, die Datengrundlage. Womit hatten die da zu kämpfen?
Ja, im Grunde mussten die ein Mulan-Puzzle mit einem Star-Wars-Puzzle und einem Frozen-Puzzle zusammenpuzzeln, weil die Bundesregierung keine richtig gute Datenlage zur Verfügung gestellt hat. Also vielleicht kurz noch zur Erklärung. Der Expertenrat hat wirklich durchgerechnet, auf vielen Seiten durchgerechnet, welche Maßnahmen denn welchen Effekt haben soll und wie sich das auswirkt auf die prognostizierten Emissionen bis 2030. Dafür braucht man eben Daten, sonst kann man das alles nicht modellieren. Und da sagen die Expertinnen und Experten, das war jetzt nicht so eine richtig gute Grundlage. Es gibt den Projektionsbericht, den hat das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben beim Öko-Institut. Der ist auch heute veröffentlicht worden. Das Problem bei diesem Projektionsbericht ist, dass der Verkehrssektor nicht richtig enthalten ist und, so der Expertenrat, dass da im Grunde von Sachen ausgegangen wird, die so gar nicht mehr stattfinden werden. Also man hat quasi das genommen, was mal zu Zeitpunkt X auf dem Papier alles so geplant war, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz. Das war ja mal viel ambitionierter geplant von Robert Habeck, ist jetzt aber deutlich entschlackt. Alles passiert später, das heißt auch die Emissionsminderung kommt später. Das heißt, das, was dieser Projektionsbericht da zugrunde liegt, entspricht schon gar nicht mehr der tagesaktuellen Politik. Erster Punkt, wie willst du da durchrechnen, wenn du da mit von Maßnahmen ausgehen musst, die so gar nicht mehr umgesetzt werden, schwierig, weil die schon geändert wurden. Ja. Und dann wird es noch ein bisschen verrückter. bezogen auf die Verkehrsmaßnahmen, also in den Verkehrssektor, gibt es zwei Gutachten, die der Expertenrat bekommen hat. Eins vom Wirtschaftsministerium, das die Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrsbereich ein bisschen konservativer beurteilt, und eins aus dem Verkehrsministerium, was die Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrsbereich deutlich optimistischer beurteilt. Ja, womit willst du jetzt rechnen? Das heißt, die Bundesregierung hat keine konsistente Datengrundlage zur Verfügung gestellt, was diese Einschätzung dann ein bisschen schwierig macht. Und deshalb kann man schwer beziffern, wie groß die Lücke bis 2030 denn tatsächlich ist. Und das wiederum ist ein Problem, weil das Klimaschutzgesetz ja auch geändert werden soll. Es soll nicht mehr rückblickend geguckt werden, was hatten wir letztes Jahr, wie viel Emissionen, okay, da müssen wir nachsteuern. Sondern es soll ja wirklich in die Zukunft geguckt werden, wie entwickelt sich das. Die Projektion der Daten soll eine viel größere Rolle spielen. Und wenn du da keine gute Datengrundlage liefern kannst, wie willst du dann konsistente Politik darauf aufbauen?
Ja, und ich habe gerade noch gedacht, wenn du nicht genau weißt, wie groß die Lücke dann am Ende wird, weißt du ja auch vielleicht gar nicht, wie du am besten oder wann du am besten nochmal nachsteuern sollst, oder?
Genau, und das ist ein ganz großes Problem. Deshalb hat Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende, auch gefordert, dass die Bundesregierung dann Monitoring einzieht. Also wirklich auch überprüft, was bringen diese Maßnahmen ganz konkret. Das ist sowieso eine umstrittene Sache, wie klar man einen Klimaschutznutzen immer beziffern kann. Ich habe eben die unterschiedlichen Gutachten genannt. Ein Beispiel war da das Deutschland-Ticket. Da hat das Verkehrsministerium gesagt, ah, bringt richtig viel CO2-Einsparung. Wirtschaftsministerium so, ein bisschen, aber geht jetzt so? Auch nicht so richtig viel. Weil du musst ja abschätzen, wie ändern Menschen ihr Verhalten. Und das wirklich abschätzen zu können und dann berechnen zu können, ist schon immer ein bisschen tricky. Es gibt da aber verschiedene Modellierungsverfahren. Ich habe Statistik abgewählt, ich wollte das nicht machen, deshalb ist das jetzt nicht meine Expertise. Ich kann nur berichten, was man mir berichtet. Es ist komplex, man kann es in einem gewissen Rahmen machen. Aber wenn man es nicht macht, ist halt blöd.
Du hast jetzt gerade schon mal diesen Verkehrssektoren angesprochen, Verkehrssektor. Und dann haben wir noch Gebäudesektor. Das sind ja, sage ich jetzt mal so, zwei Bereiche, die seit kurzer Zeit eben auch eine Sonderrolle spielen. Inwieweit hat das jetzt eben vielleicht auch nochmal den Expertenrat beschäftigt?
Ja, eigentlich spielen die schon immer eine Sonderrolle, weil das die Bereiche sind, wo wir in Sachen Emissionsminderung besonders schlecht sind. Und seit es das Klimaschutzgesetz gibt und diese jährlichen Emissionsdaten überprüft werden, reißen der Gebäudesektor und der Verkehrssektor die Minderungsziele. Da passiert einfach zu wenig. Das heißt, da wird zu wenig CO2 eingespart. Das war im vergangenen Jahr auch so, 2022. Und deshalb waren eigentlich die Sektoren zu sogenannten Sofortprogrammen verpflichtet. Das ist die Regelung nach geltendem Klimaschutzgesetz. Das soll ja in Zukunft abgeschafft werden. So, und da hätten diese Sektoren Klimaschutz-Sofortprogramme vorlegen müssen, um sozusagen diese Lücke, die sich da aufgetan hat, dieses Underperforming, das aufzuholen. Das hat sich der Expertenrat auch angeguckt. Deshalb habe ich total viel Papier vor mir liegen. Es gibt einmal diese Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzprogramms, 65 Seiten. Und dann gibt es den Prüfbericht 2023 für die Sektoren Gebäude und Verkehr, lass mich kurz nachgucken, 100 Seiten. Richtig viel wissenschaftliche Arbeit auch. Und auch da ist das Urteil des Expertenrats für Klimafragen, da passiert schon was, gut gemeint, teilweise auch gut gemacht, reicht aber nicht.
Ja, ich überlege gerade, wie die Laune jetzt gerade, merke ich schon wieder, ne? Meine geht so ein bisschen, ganz klein bisschen runter. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt nicht abschrecken lassen, denn wir haben noch.
Soll ich einen Witz erzählen?
Nein, bitte nicht. Oder bitte doch, ich weiß nicht, frag mich am Ende nochmal. Aber wir haben natürlich doch hier noch so ein, zwei Sachen auf der Liste und die würde ich auch gerne nochmal mit dir durchsprechen. Heute fiel auch das Stichwort Effort Sharing. Ganz ehrlich, da habe ich mir ein Fragezeichen hinter gemacht, weil ich nicht richtig verstanden habe, was es ist, beziehungsweise welche Rolle das jetzt nochmal spielt in dem ganzen Kladderadatsch.
Ich habe das heute Morgen in unserer großen hausinternen, deutschlandfunkinternen 9:30 Uhr Schalter auch kurz erklärt und ich merkte so, wie in dieser Teamsitzung lauter Fragezeichen in den Gesichtern aufploppten. Also Deutschland als Nationalstaat kann innerhalb der Europäischen Union, dessen Mitglied Deutschland ja nun ist, nicht machen, was es will. Es gibt immer eine übergeordnete EU-Gesetzgebung und das ist eben auch beim Klima so. Die EU hat gemeinsame Klimaziele und da muss jedes Land seinen Beitrag leisten. Das wird im Bereich Energie und Industrie gemacht durch den europäischen Emissionshandel. Es gibt eine begrenzte Menge an Zertifikaten. Alle Betriebe müssen die entsprechend kaufen. Damit hat man diese Sektoren abgeriegelt. Und dann gibt es aber noch die anderen Sektoren. Gebäude und Verkehr tauchen hier wieder auf, auch die Landwirtschaft. Da hat man so einen Emissionshandel entsprechend noch nicht, aber trotzdem muss man da ja irgendwie gemeinsam auf Kurs kommen. Und deshalb hat sozusagen jedes Land ein gewisses Budget. Hier hast du Kreditkarte mit CO2-Budget drauf, kannst du machen. Wenn dieses Budget aber überschritten wird, das heißt der Nationalstaat das Klimaziel hier nicht erreicht, dann muss man Zertifikate nachkaufen. Mhm. Und zwar beieinander. Das hat Deutschland gemacht im vergangenen Jahr für den Zeitraum 2013 bis 2020. Mussten 11 Millionen Zertifikate nachgekauft werden bei Bulgarien, Tschechien und das dritte Land habe ich jetzt gerade vergessen. Und da hat man einen symbolischen Euro dafür bezahlt, weil zu dem Zeitpunkt noch total viel Zertifikate auf dem Markt waren. War leicht, welche zu bekommen. Jetzt hat die Europäische Union ihre Klimaziele aber ja ambitionierter gestaltet. Zertifikate werden weniger, werden wertvoller. Andere Länder haben nicht mehr so viele abzugeben. Das heißt, wenn in Zukunft in den Bereichen Gebäude und Verkehr die europäisch festgelegten Ziele für Deutschland überschritten werden, dann muss Deutschland richtig viel Asche auf den Tisch legen. Das heißt, Klimaschutz nicht zu machen, ist nicht nur eine moralische Frage, weil die Auswirkungen der Klimakrise dann Dollar werden, sondern ist auch eine handfeste finanzielle Frage, weil Deutschland dann in die Staatskasse greifen muss und löhnen muss.
Hätte also oder hat finanzielle Konsequenzen, kann man ganz klar so sagen. Wird denn das Ergebnis von heute, was der Klimarat da vorgestellt hat, wird das praktische Konsequenzen denn haben auf politischer Ebene?
Nö, weil schon im Gesetz dafür kein Mechanismus eingezogen ist im Klimaschutzgesetz. Also der Expertenrat gibt diese Stellungnahme ab. That's it. Schärfer ist dieses Schwert an der Stelle nicht. Und dann ist es sozusagen an der öffentlichen Debatte, was die daraus macht. Die Pressekonferenz war heute sehr gut besucht. Das fand ich positiv. Das ist nicht immer so, auch bei diesen ja doch sehr technischen Themen. Aber offensichtlich gilt diese Woche noch das Sommerloch und alle waren irgendwie dankbar, dass ein Thema da war. Den Parteien innerhalb der Bundesregierung ist das einigermaßen wurscht, so mein Eindruck. Also Volker Wissing war ja schon damit durchgekommen, kein richtiges Sofortprogramm für den Verkehrssektor zu machen. Das hat der Bundeskanzler ihm durchgehen lassen. Einzig die Grünen sind da empört, aber es ändert halt nichts. Und in dieser zerstrittenen Ampelkoalition ist das, was da in diesem Klimaschutzprogramm drinsteht, der kleinste gemeinsame Nenner, den man irgendwie gemeinsam hinbekommt. Beziehungsweise auch der wird ja nochmal abgeschichtet, wenn es jetzt geht um Neubaustandards für die Energieeffizienz. Die will Clara Geiwitz, Bauministerin, jetzt plötzlich doch nicht mehr ambitioniert gestalten, sagt sie, ist jetzt nicht die Zeit für. Okay, das heißt auch das, worauf man sich eigentlich schon gemeinsam verständigt hat, wird jetzt noch mal ein bisschen unambitionierter. Dann wird es natürlich umso weniger mit dem Erreichen der Klimaziele. Also hat es Konsequenzen politischer Art jetzt kurzfristig nicht. Langfristig hat es viele Konsequenzen, die auf der EU-Ebene, die wirklich zahlungsmäßig zu Buche schlagen, habe ich beschrieben. Aber naja.
Was ist denn jetzt mit dem Gremium? Also jetzt hat man diese schlauen Menschen da ja sitzen, die haben jetzt auch was vorgelegt. Was können oder was sollen die denn am Ende jetzt machen? Also sollen die wirklich auch politische Maßnahmen vorschlagen oder ist das gar nicht mitgedacht oder Sinn und Zweck auch?
Im Moment ist das so, dass der Expertenrat das nicht macht und das ist in diesen Pressekonferenzen immer so ein bisschen awkward, weil natürlich Journalistinnen und Journalisten fragen, ja, was würden Sie denn da vorschlagen, damit das besser wird? Und dann sitzen die da vorne und sagen, nee, also das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, jetzt konkrete Vorschläge zu machen, weil das ist ein wissenschaftliches Gremium, was auch wirklich wissenschaftlich arbeitet, mit vielen Fußnoten in diesen 100 bis 65 bis 100 Seiten. Und das wollen die im Grunde auch bleiben. Jetzt im Klimaschutzgesetz ist schon gedacht, dass dieser Expertenrat eine politischere Rolle bekommen soll, tatsächlich auch konkrete Maßnahmen vorschlagen soll. Ich frage mich so ein bisschen, warum? Es mangelt nicht an Vorschlägen für Maßnahmen. Also jetzt muss nicht der Expertenrat auch noch wieder ein Tempolimit vorschlagen, weil wir wissen, was ein Tempolimit bringen könnte und wir wissen, welche Parteien dafür sind, welche Parteien dagegen. Also es muss niemand mehr vorschlagen, man müsste es nur umsetzen, wenn man wollte. Und würde der Expertenrat jetzt tatsächlich auch politische Forderungen aufs Tableau heben, würde er natürlich seine wissenschaftliche Rolle
verlassen.
Mhm. Also es ist quasi eine Politisierung dieses Gremiums. Und ich halte das für sehr, sehr problematisch, weil es schon sehr hilfreich ist, ein Expertinnengremium zu haben, was die Arbeit der Bundesregierung unabhängig überprüft und keinen Anschein von Parteipolitik bekommt.
Ann-Kathrin, dann schließen wir an dieser Stelle dieses Thema mit dir zusammen ab und ich sage stellvertretend herzlichen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Und mit dem stellvertretenden Danke kann ich eigentlich direkt weitermachen. Danke fürs Zuhören, sagen heute aus der Redaktion Maria Grunwald und Finn Schacken. Die haben heute mit mir zusammen hier das Team gebildet und diesen Podcast inhaltlich und auf sonstige Art und Weise zusammengebastelt. Dann hören wir uns gerne morgen wieder, wenn Lust und Zeit vorhanden. Ich würde mich freuen. Bis dahin, viele Grüße. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ciao.